Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Best Defense NFL Free Agency Folge der Saison 2024. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Hallo Philipp.
Ja, moin Torben.
Geht's dir gut?
Hast du viel im Kopf gerade?
Ich habe immer viel im Kopf.
Es deutete das Intro gerade an, aber jetzt dürfen wir es ja endlich sagen. Ich gratuliere dir natürlich noch im Namen der kompletten Football-Quark-Gemeinde dazu, dass du jetzt der neue Geschäftsführer der German Football League bist. Ich glaube, einen besseren Mann für den Job kann es nicht geben. Das wird jeder und jede bestätigen, die diesen Podcast aufmerksam verfolgt und hört. Denn du bist ja hier in dieser Runde auch der heimliche GFL-Experte, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen, freue ich mich natürlich darüber, dass du es geworden bist und dass du jetzt auch natürlich vielen Reden, die wir hier schon geschwungen haben im Podcast, jetzt natürlich auch Taten folgen lassen musst.
Gar keinen Druck aufgebaut. Erstmal vielen lieben Dank. Du sagst, es gibt keine bessere Option. Ich erinnere dich an diese Worte in einem Jahr. Aber ich tue mein Möglichstes. Und das ist ja tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich das mache, um was zu bewegen. Um nicht nur Reden zu schwingen, sondern sich selbst in die Position zu bringen, Dinge zu verbessern und Dinge anzupacken. Oder erstmal zu verändern, ob sie hinterher zu Verbesserungen führen, wird man dann hinterher sozusagen im Nachhinein bewerten können. Aber ich freue mich drauf, das wird cool. Also, und ich fühle mich tatsächlich auch geehrt. Ich fühle mich geehrt, für diese Liga, in der ich selbst gespielt habe, einen Beitrag leisten zu können. Und natürlich reden wir auch weiterhin hier im Football Quark Podcast, wenn sich irgendwelche Entwicklungen ergeben, auch mal über die GFL. Wir werden auch weiterhin über Entwicklungen in der ELF reden, aber natürlich jetzt ab jetzt nicht mehr in dieser Ausführlichkeit. Ich werde also keine Spieler oder Spiele mehr bewerten, weil das in der jetzigen Position mir dann auch A nicht zusteht und ich das auch einfach nicht will. Und deswegen wird das hier natürlich vom Fokus her in Zukunft ein NFL- und College-Podcast sein, was vielleicht Philipp auch ein bisschen entgegenkommt, der sich selbst gerade die Daseinsberechtigung als GFL-Experte beim GFL-Live-Talk entzogen hat.
Das habe ich nicht gesagt, aber gut, wenn ich da nicht mehr entkommen brauche. Ich weiß nicht. Nein, ich glaube, ein bisschen was konnte ich auch immer wohl dazu beitragen. Ich wollte es ja nur sagen, ja. Im Endeffekt. Wir haben uns immer gut zur GFL die Bälle zugespielt, natürlich auch zur NFL, zum College. Und ich freue mich, dass du die Expertise jetzt eben an richtiger Stelle einbringen kannst. Das kann dem Sport in Deutschland und Europa generell nur weiterhelfen. Das ist ja auch so das, was wir hier bei Football Quark eigentlich auch immer damit bezweckt haben. Auch wenn wir wussten, einige wollten eigentlich, dass wir immer direkt zur National Football League rübergehen, wenn wir unsere News machen. Aber wir haben es eben auch als wichtig empfunden, darüber zu sprechen und das zu erzählen. Und das Gute ist das ja auch, und da hast du ja auch deine Finger schon mit drin gehabt, weiß ich, dass es mittlerweile ja mehrere Formate gibt, die über die GFL berichten. Football berichtet sogar über die GFL und die ELF. Schaut da einfach mal auf der Homepage auch der GFL vorbei und könnt euch darüber informieren, was es da so alles gibt. Also ist jetzt ja nicht so, dass Football Quark spricht weniger über die GFL und die ELF und jetzt kriege ich meine Informationen nicht mehr. Erstmal glaube ich nicht, dass ihr vorher nur uns als Quelle hattet. Das wäre doch sehr schade gewesen. Und bin mir ziemlich sicher, dass ihr da auch fündig werdet und ein paar nette Leute findet, die wo ihr eure, gerade während der regulären Saison, dann auch die Informationen herbekommt.
Ja. Sports Illustrated hat jetzt erst einen GFL-News-Ticker ins Leben gerufen, wo alle News sozusagen gesammelt werden. Liebe Grüße an dieser Stelle und ja, und natürlich, wenn sich jetzt irgendwas entwickelt in der GFL, können wir Football Quark auch weiterhin dazu nutzen, um für Dinge oder für zu Entwicklungen Stellungen zu nehmen. Aber es wäre, Max, machen wir uns nichts vor, es wäre super unseriös, wenn ich mir jetzt meine persönliche Meinung zum Wide Receiver der Pforzheim White Dogs auf einmal abgebe. Das gehört an dieser Stelle dann einfach nicht mehr dazu.
Genau, und wenn ihr mich über die GFL stänkern hören wollt, könnt ihr entweder den Live-Talk schauen, den wir ja einmal im Monat dann, glaube ich, ab Mai so ungefähr haben, Oder ja, schreibe ich ja auch demnächst bei Sports Illustrated die GFL-Kolumne, wo ich dann auch nochmal, ja, nicht immer nur nett zu Torben sein werde, denke ich.
Ich werde wahrscheinlich richtig gehatet. Also vielleicht ist es auch so. Also von daher, hört weiterhin Football Quark. Es wird weiterhin zu. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch brennend in irgendein Thema interessiert, uns einfach Fragen stellen bei Instagram oder TikTok oder unserer E-Mail-Adresse footballquark@gmail.com. Dann können wir hierzu auch bei Dingen einfach mal Stellung nehmen. Aber prinzipiell Schwerpunkt College, Schwerpunkt NFL. Und das ist, glaube ich, die gesündeste Variante.
Wir werden dich nicht haten. Wir schicken dir alle ganz, ganz viel Liebe dafür und ganz, ganz viel Zuspruch dafür, dass du das gut machen wirst.
Es gibt auch genug Menschen, die schon zu mir gesagt haben, ich wünsche dir starke Nerven und frage mich, warum du dir das antust.
Ich hätte jetzt gedacht, das wäre der Moment, wo wir zur NFL Free Agency rübergehen.
Nein, ich wollte gerade sagen, ey, ich habe da, das ist eine freiwillige Entscheidung. Ich habe da nicht Lust zu. Und deswegen freue ich mich auf die kommende Saison und die natürlich bei kurz vor so einer Saison kann man immer noch relativ wenig Änderungen jetzt wirklich vollziehen, aber dann beispielsweise gerade im Jahr 2025 wird man dann vielleicht dann auch schon noch mehr Handschrift sehen und ich freue mich. Aber jetzt freue ich mich auf die NFL Free Agency, die jetzt ja bald beginnt. Und bevor wir zu unseren vorbereiteten Positionen kommen, was ist los auf dem Safety- oder auf dem DB-Markt? Also, Tre'Davious White entlassen, Jordan Poirier entlassen, Justin Simmons entlassen. Was ist da los?
Also, es gibt verschiedene Gründe dafür. Ne? Bei White ist es wahrscheinlich, dass er in den letzten 4 Jahren 21 Spiele gespielt hat.
Mhm, ja.
Safeties generell willst du nicht teuer bezahlen. Guckst du dich eher nochmal nach, was ist so auf der zweiten Reihe los? Gerade wenn du schon einen guten hast, ist das immer ein Grund dafür, okay, dann nicht noch einen zweiten teuer zu bezahlen. Das ist zumindest die Erfahrung der letzten Jahre. Generell warten Safeties in der Regel die erste Free-Agency-Phase ab. Letztes Jahr war das mal so eine Ausnahme, als die beiden Bengals-Safeties direkt irgendwie gesigned wurden, ne, von Teams. Aber ansonsten haben wir das doch oft gehabt, dass auch größere Namen echt 2-3 Wochen warten mussten. Teilweise bis kurz vor den Training Camps, bis sie dann einen Platz im Kader gefunden haben.
Aber wenn wir jetzt einfach mit den Safeties beispielsweise anfangen, riesiger Markt. Also neben Xavier McKinney, Jamal Adams, Justin Simmons, Kevin Byard und auf Corner Micah Hyde und auf Cornerback Leute wie zumindest vom Namen her groß, Jeff Okuda, Tracy Walker, Stephon Gilmore, Kendall Fuller, Darius Williams, Adoree Jackson, JC Jackson. Das ist schon viel. Also das ist schon, also JC Jackson kommt jetzt aus einer Verletzung, denke ich mal, und aber dass Jamal Adams nicht für sozusagen das Geld weiterhin gehalten wird, das ist wahrscheinlich auch eine finanzielle Sache. Bei Justin Simmons ergibt es auch Sinn irgendwo, weil wenn die wirklich flexibler agieren wollen bei Denver, sie haben schon Russell Wilson entlassen, dann haben sie jetzt Justin Simmons sozusagen auch entlassen, um sich einfach sozusagen flexibler aufzustellen. Und Buddha Baker ist zumindest indirekt auch noch auf dem Markt, meine ich. Ne?
Ja, da ist schon mächtig was los. Ne? Ich sag mal, bei den Cornerbacks haben wir die Situation, dass wir jetzt weniger von den Nummer 1 Cornern reden. Wir haben ja auch noch ein paar, die Franchise Tag und Transition Tag bekommen haben. Mhm. Da sind wir eher bei, wenn du eine 2 oder wenn du einen Nickel brauchst, ne? Jerry Jacobs.
Obwohl Awuzie von den Bengals, der war mal ein Jahr richtig stark.
Ja, aber Ich würde die Spieler nicht zu hoch setzen. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin da eigentlich bei allen, wenn ich jetzt auch hier Jerry Jacobs, Adoree Jackson, Akello Witherspoon, CJ Henderson, Miles Bryan, das sind so meine, die ich so im Blick habe gerade. Das sind halt alles entweder Nummer 2 Cornerbacks oder Nickelbacks. Und ich denke, es bleibt dabei, wenn du einen guten Corner haben willst und das Gute ist, hurra, auch diese Draftklasse gibt da wieder einiges her. Dann investierst du halt einen frühen Draftpick für deinen Cornerback, Nummer Runde 1, Runde 2. Und den zweiten Spot und dritten Spot, den kannst du auch, wenn du da Baustellen hast, über die Free Agency besetzen, weil da ist dieses Jahr wieder einiges los.
Nun muss ich dich natürlich noch was anderes fragen.
Klar, ich werde jetzt wieder heute, genauso wie letzte Woche, mit Fragen bombardiert, bis mir der Schädel raucht. Hau raus.
Das Problem ist ja bei Cornerbacks, es ist ja die reaktivste Position, die du haben kannst. Das heißt, ich würde prinzipiell jetzt erstmal auf junge Menschen setzen.
Gut.
Aussage.
Ja, guter Ansatz.
Ist der Draft 2020, wo sehr viele Cornerbacks sehr früh gegangen sind. Wir gehen hier mit CJ Henderson, Christian Fulton, Jeff Okuda und Noah Igbokwu-Egene, die jetzt alle Free Agents werden. Sind die vielleicht ein bisschen zu hoch gedraftet worden? Ein bisschen zu früh, weil die sind jetzt alle 24, 25 und kommen alle jetzt auf den Free Agency Markt.
Ja, da waren sehr viele dabei, die viel Potenzial hatten damals. Ne? Wenn man sich zurückerinnert, war da sehr viel Prognose dabei. Gerade wenn du Noah Igbinogene zum Beispiel nennst, ne, da war ja gar nichts. Da war im College noch gar nichts von zu sehen. Und ja, 3-4 Jahre brauchen die Corner tatsächlich dann auch, um sich in die NFL, um sich in der NFL zu entwickeln. Wir haben auch viele, viele Spätstarter dann in dem Bereich. Also jetzt nicht, dass du mit 30, 35 dann plötzlich noch deine große Karriere feierst, wenn du vorher nichts gerissen hast. Das will ich damit nicht sagen. Aber die erst im zweiten Contract dann so richtig was reißen. Ne? Und deswegen sage ich halt, hol dir die Jungs mit Potenzial, rund um 25 Jahre alt, vielleicht 26, 27 und dann, ja?
Aber jetzt die Frage an dich. Igbokwu-Egene, CJ Henderson, Christian Fulton oder Jeff Okuda? Alle 24, 25, alle aus dem Draft-Jahrgang 2020. Christian Fulton hat mit 645 Snaps noch die meiste Spielzeit gekriegt, danach Jeff Okuda mit 589 letztes Jahr. Igbokwu-Egene hat 25 Snaps gespielt und Henderson 399. Wenn du dein Geld investierst in, sagen wir mal, ich sag gar nicht in den Nummer 2 Corner, sondern in den Nummer 3 Corner mit Potenzial, in wen setzt du dein Geld?
Wow.
Das ist die Frage, die sich General Manager stellen müssen, weil das ist ja, du gewinnst eine Free Agency nicht damit, dass du einfach die teuersten Spieler holst. Du gewinnst sie in der dritten Welle, in der zweiten Welle, indem du die Preis-Leistungssieger holst. Und Leute, die Potenzial haben, wo du selber sagst, Leute, vielleicht werden die erst im zweiten Contract was. Das ist jetzt ja vielleicht, sind das die Spieler, wie du so eine Free Agency gewinnst.
Das ist richtig, ja. Ich sag ganz ehrlich.
Aber eine schwere Frage.
Ja, also, das ist auch.
Die Frage tatsächlich selber schwer.
Ja, das ist auch tatsächlich nicht mal eben schnell aus dem Stegreif zu beantworten.
Ja.
Oh. Fulton, Henderson und so haben es halt, alle nicht das geliefert, was du dir von denen vorgestellt hast. Ne? Jeff Okuda jetzt vielleicht in Atlanta sogar noch am interessantesten gewesen. Der wird aber auch teurer. Der wird wesentlich teurer. Also ich sag ganz ehrlich, ich bleibe immer noch dabei, dass ich auf das Potenzial setzen würde und ich denke, dass ich trotzdem, auch wenn das keine besonders gute Leistung war, dass ich, wenn ich ihn dann wirklich nur noch als Nummer 2 oder 3 sehe, dass ich mit CJ Henderson gehen würde an der Stelle.
Du sagst, Potenzial schlägt hier theoretisch alles.
Ja, und wenn ich halt sehe, Spotrac listet ihn mit 8,4 Millionen im Jahr, da sind wir eben vom Gehalt her auf Höhe von Charvarius Ward, Chidobe Awuzie, Kendall Fuller, also wirklich schon bei Safety-Gehalt, ne? Dass ich mir vorstellen kann, ja, da in dem Bereich, das würde ich ihm bezahlen und dann, aber 2 Jahre maximal, ne? Und dann gucken, ob ich vielleicht das Talent entkorken kann, weil das schematisch noch nicht. Das war mein Football gerade. Fumble. falls man das Klopfen gehört hat hier. Ich habe keine Katze zu Hause. Und dann, ja, hoffe ich einfach drauf, dass ich das eventuell noch entkork bei ihm, ne?
Okay, dann stellen wir jetzt die Frage um. Stell dich schon mal drauf ein. Bist du bereit?
Wie soll ich mich darauf einstellen, wenn ich die Frage nicht kenne? Ist gut, ne?
Du kannst ja, also, du kannst ja sozusagen entweder junge Leute holen oder du holst dir alte Veterans, die aber Gefahr laufen, dass sie vielleicht diesen einen Schritt langsamer werden. Und das ist ja gerade bei Cornerbacks dann auch wirklich gefährlich. Auf welchen älteren Cornerback würdest du setzen? Darius Williams, 31. Stephon Gilmore, 33. CJ Jackson, 28, aber schon Verletzungen gehabt. Oder Chidobe Awuzie.
Also da fällt es mir einfach, weil mir die Saison von Darius Williams tatsächlich ganz gut gefallen hat.
Meinst du, der gibt dir die meiste Sicherheit?
Ja.
Ich finde Gilmore immer noch. Also als Nummer 2 Corner ist Gilmore okay.
Aber bei Darius Williams ist der Einzige, bei dem ich noch keinen würdigen Drop-off gesehen habe. Der kann jetzt kommen, das kann genau jetzt der Moment sein, wo das abfällt, aber bei ihm habe ich den halt noch nicht erlebt. Wer nicht bei den anderen Spielern für das Geleistete draufzahlen muss, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich nicht mehr das zurückkriege, was ich in diese Spieler an Vertrauen stecke. Ne?
Apropos draufzahlen. Kommen wir zu den Safeties. Welchen dieser Spieler würdest du am ehesten holen? Jamal Adams, Justin Simmons, Eddie Jackson, Quandre Diggs oder Kevin Byard oder Micah Hyde?
Jetzt hast du keinen von denen genannt, die ich nehmen würde.
Oh, Jordan Poirier. So.
Ich sag dir ganz ehrlich, mein Favorit unter den Safeties, weil er noch gar nicht die Möglichkeit hatte, das in Baltimore zu zeigen, ist Geno Stone, Playmaker, zum ersten Mal regelmäßig gestartet, weil es Verletzungen gab bei den Ravens und er dadurch einfach die Rolle einnehmen musste, die ausgefüllt hat, aber dann sofort wieder ins Glied zurückgehen musste, als sein Starter halt wieder da war. Und ich finde, er hat jetzt mal verdient, eine vollwertige Starterrolle zu kriegen mit eben dieser Playmaker-Fähigkeit,
die er noch hat.
Der ist blutig, der wird in ein paar Tagen 25, genau. Das ist tatsächlich ein ziemlich nicer Pick, weil der ist noch nicht verbraucht. Der hat in seiner Karriere, kommt er vielleicht auf 20 Starts, wenn überhaupt. Hat im letzten Jahr aber 11 Spiele von Anfang an gespielt, war in allen Spielen dabei.
Also du hast mir jetzt die Frage schon zuvor genommen. Du sagst also, von den Jungen würdest du Geno Stone nehmen. Ich persönlich bin ja bei Cameron Curl. Cameron Curl ist irgendwie ein Siebtrunden-Pick, hat keinerlei Aufmerksamkeit gekriegt, hat aber in jedem Spiel quasi gestartet, wenn er gespielt hat. Ist ein Strong Safety, ist auch 25. Der hat über 1000 Snaps gemacht und über 100 Tackles alleine in der letzten Saison. Und sowas fällt in Washington halt nicht wirklich auf. Und gerade du hast es selber mal gesagt, wenn du ein niedriger Pick bist, dann kriegst du noch weniger Aufmerksamkeit, gerade wenn du neben Chase Young und Konsorten spielst. Also das ist der Safety-Markt, Geno Stone. Was hältst du von Cameron Curl? Vielleicht bin ich auch nur ein Fan.
Das ist gut möglich, ja. ich dachte, du bist jetzt schon bei den Veterans wieder. Auch Curl ist
gefährlich. Nein, das kommt danach.
Ja,
also,
wir sind halt.
Dich da schon mal drauf vor. Aber erstmal die Meinung zu Cameron Curl.
Cameron Curl, ist ja tatsächlich ein ganz anderer Spieler als Geno Stone. Geno Stone ist halt der Safety, den ich, wenn ich bereits vorne einen stehen habe und ich für die Tiefe einen brauche, dann ist es Geno Stone. Und Curl, ganz im Gegenteil, ja auch, wird bald 25 und ist halt eher derjenige, der dann näher zur Line of Scrimmage steht, ne? Der als Strong Safety spielt, der auch mal in die Box gestellt werden kann, der auch mal Nickel spielt. Das ist halt eher so, also den vielseitigeren Playmaker bekomme ich sicherlich in Curl. Das sind zwei völlig verschiedene Spieler, die du so miteinander nur aufgrund der Position nicht vergleichen kannst. Dann, wo du ehrlich sagen musst, okay, was brauche ich? Habe ich schon einen für die Tiefe, einen Playmaker? Dann ist Curl vielleicht die Antwort. Habe ich bereits einen, der wie Simmons auch, der jetzt dabei ist, ne, der sowieso eher das kurze Spiel dann wegnimmt und ich brauche für die Tiefe noch einen, dann ist es Geno Stone. Der, muss man dann auch fairerweise sagen, vom Market Value her momentan ungefähr die Hälfte von Curl kosten soll. Ne? Aber es ist eben auch eine ganz andere Aufgabe als Free Safety. Er ist viel weniger involviert in das Spiel, kann aber dadurch natürlich mehr Plays machen, wenn der Gegner den Ball mal tief wirft.
Was sagt das über Xavier McKinney aus, dass die Giants nicht langfristig mit ihm planen wollen und ihm, wenn überhaupt, nur den Transition-Tag gegeben hätten? Den wollte er aber nicht haben und deswegen sagen sie, dann trennen wir uns lieber. McKinney eigentlich ein Qualitätsspieler.
Ja, hat das auch nicht erfüllt, ne? Muss man halt fairerweise sagen. Ich meine, wir reden in Bereichen von, also man hätte ihn gern auf dem Level von Marcus Williams, Baltimore oder so, ne? Aber im Endeffekt, hat er das nie gezeigt und man muss auch fairerweise sagen, was wird mittlerweile bei den Giants an Defense gespielt? Ne? Wing Martindale ist jetzt, glaube ich, schon wieder weg, ne? Und jetzt gibt es da wieder eine Veränderung. Vielleicht passt er auch einfach nicht mehr. Und du brauchst dann das Geld da nicht reinpumpen, weil es am Ende ein Safety ist. Ne? Und ja, auch hier reden wir von einem auf jeden Fall zweistelligen Salär, wenn er bei den Giants geblieben wäre. Ne?
Aber apropos Geld reinpumpen. Du sagst gerade, Safeties werden schlechter bezahlt als Cornerbacks. Und wir sehen, es sind aber trotzdem sehr, sehr viele Safeties gerade auf dem Markt. Also wer Justin Simmons, Buda Baker, auch wenn Buda Baker nicht wirklich, aber Justin Simmons, Adams, Jackson, Byard, Dix, Hyde, etc. Oder auch McKinney. Nun haben die Patriots gerade Kyle Duggar einen Transition Tag für 13 Millionen gegeben. Ist es jetzt im Nachgang, jetzt wo noch so viele Qualitätsspieler doch auf dem freien Markt sind, ein Fehler, so viel Geld in diese Position zu stecken, oder sagst du, Kyle Duggar ist es wert?
Das ist ja, hängt ja auch immer von der Situation ab. Die Patriots haben viel Geld. Du kannst nicht alles mit rübernehmen ins nächste Jahr. Du musst auch gucken, dass du es ausgibst. Und gerade einen Spieler, der Potenzial hat, bei dem du immer noch nicht genau weißt, wofür ihn die Reise hingeht, und du hast halt das Cap Space. Es ist ja immer noch genug da. Da kannst du das dann auch machen, dass du Kyle Duggar letztendlich behältst, bevor du siehst, ja, dass der Junge die Free Agency testet und dann plötzlich, ja, geht der Marktwert noch ganz anders aus, ne? So hast du ihn wenigstens für ein weiteres Jahr. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, du hast ja auch immer noch die Möglichkeit, langfristig Verträge mit diesen Spielern, die getaggt wurden, im Sommer zu machen. Also, wir reden jetzt ja gerade davon, oh, jetzt sind die getaggt, jetzt sind die nur für ein Jahr verlängert, ne? Viele Teams, und das haben wir auch letztes Jahr gesehen, als wir eine hohe Zahl an Franchise-Tags hatten, am Ende haben wir aber wenig Spieler gehabt, die tatsächlich unter dem Tag gespielt haben. So, sondern man hat es dann noch hingebogen bis Mitte, Ende Juli, glaube ich, mit 23.07. oder so ist die Deadline. Direkt vor den Camps quasi haben sie das noch hingebogen und haben einen langfristigen Vertrag gemacht. Also ja, dann hol dir die Verhandlungszeit, weil du kannst halt mit Kyle Duggar, kannst du halt nicht vor einem Jahr schon den Vertrag verlängern. Weil er wird dir sagen, ey, ich bin besser als das, was ihr mir bieten wollt. Und die Patriots sagen, für das, was du bisher gezeigt hast, bist du es aber wert. Also mehr geht halt nicht. Und dann werden beide Seiten sagen, ja gut, dann spiele ich nochmal ein Jahr aus. Und jetzt ist dann die Zeit aber immer sehr knapp. Gerade wenn du dann noch einen Coaching-Wechsel hast und alles. Einen Spieler langfristig zu binden. Also ist das ein guter Kniff. Mhm.
Kommen wir zu den Inside-Linebackern. Hier sind auch Namen auf dem Markt. Also Namen auf dem Markt, wo ich erstmal sage, es gibt die ältere Generation mit Bobby Wagner, Lavonte David, Eric Kendricks, Jordan Hicks. Da sage ich, würde ich persönlich Lavonte David dann doch am höchsten einschätzen. Auch wenn ich Bobby Wagner dann über 1000 Snaps gemacht, da bin ich immer noch begeistert, was er letztes Jahr gerissen hat, aber irgendwie passt er nicht mehr ganz in die moderne NFL. Aber dann gibt es die so Leute wie Patrick Queen. Patrick Queen, den ich die ersten zwei Jahre fürchterlich fand, ehrlich gesagt. Aber jetzt neben Roquan Smith hat er eigentlich eine gute Saison gespielt. Aber wie bewertet man Patrick Queen? Weil der funktioniert ja anscheinend nur neben einem anderen Elite-Linebacker. Und gehe ich dann nicht lieber auf so eine Inside-Linebacker-Position auf Erfahrung und sage, Lavonte David ist mein Mann.
Ja, Queen funktioniert vor allem neben einem Spieler, der weite Bereiche wegnimmt, ne? Der dir einfach klare Zuweisungen gibt, dadurch, dass du nicht alles machen musst. Das liegt solchen weniger athletischen Spielern, die aber auch im College bereits gezeigt haben, dass sie Plays machen. Also, dass sie einfach hingehen, also sehen, hingehen und dann das Play machen und das eben nicht auslassen. Das ist deren Spiel und dafür brauchen sie eben einen Linebacker neben sich, der ihnen diese Freiheiten gibt. Und da muss man halt aufpassen, das sind dann am Ende aber nicht die Spieler, die viel Geld verdienen dürfen. Und wenn ich dann sehe, dass der Patrick Queen momentan quasi auf demselben Level wie Roquan Smith gehaltstechnisch gehandelt wird, dann tut mir das Team leid, was bereit ist, das zu bezahlen.
So, was sagst du, Devin White? Ist der seinem Draft-Status jemals gerecht geworden, außerhalb der Super Bowl-Saison?
Bei White ist es ja eigentlich noch schwieriger zu sagen, weil da ist es ja eher Lavonte David, der See- und Play-Spieler war und White derjenige, ja, der viel mehr Freiheiten hatte. Vielleicht war das für ihn zu viel, ähnlich wie man das auch bei den Ravens halt gesehen hat, weil Queen hatte ja mal diese Rolle von Roquan, wo er viel mehr machen musste. Ja. Vielleicht würde ihm so eine Rolle, wo er nicht so viel Verantwortung hat, besser stehen, ähnlich wie Queen, ist dann aber eben aufgrund dessen, was er im letzten Jahr zusammengespielt hat, wahrscheinlich nicht ganz so teuer, ne? Also ich gucke gerne nochmal nach, aber ich vermute, dass wir bei Devin White, der Name ist natürlich auch nicht schlecht, ne?
Ja, aber apropos Devin, jetzt kannst du in der Zeit, wo du suchst, was sagst du zu einem anderen ehemals hochgehandelten Linebacker, immerhin 3 Picks später gedraftet, Devin Bush? Der war jetzt bei den Steelers und bei den Seattle Seahawks.
Ja, der ist ja mittlerweile komplett abgetaucht, ne? Also bei den Steelers schon nur noch zweite Geige gewesen, dann nach Seattle gegangen, sich dort auch jetzt nicht durchgesetzt, ne? Hat im letzten Jahr knapp über 200 Snaps gesehen, ne? Das nimmst du noch mit rein, weil du halt sagst, hey, unser Linebacker-Core ist eh nicht gut und man muss sich echt mal überlegen, wie schlecht das Linebacker-Core der Steelers gewesen ist und sie wollten Devin Bush trotzdem nicht behalten, ne? Ich glaube, ich habe das damals schon gesagt zum Draft mit White und Bush, mir ist das alles so ein bisschen zu hoch, dass das beides 2 First-Rounder sein sollen, das sehe ich nicht und im Endeffekt hat sich das ja herausgestellt, Inside-Linebacker eh eine Position, die ich eigentlich nicht in Runde 1 draften will und im Endeffekt beide nicht auf dem Niveau, White halt schon nochmal besser als Bush. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, White gehaltstechnisch weit unter Roquan Smith, ne? Hier sind wir vom Level her 8 Millionen weniger pro Jahr.
Okay. Apropos 8 Millionen weniger pro Jahr ist vielleicht das richtige Stichwort. Welcher Linebacker wurde eine Zeit lang mit Fred Warner als der beste Linebacker der Liga gehandelt?
Der wird schon wieder Free Agent, der ist ja jetzt in Philly gelandet, ne? Shaq Leonard.
Genau, Shaq Leonard.
Ja.
Ist da einfach sozusagen der Zenit überschritten und eigentlich können wir uns das sparen? Oder sagst du, der hat eigentlich verdient, dass er nochmal irgendwo eine Chance kriegt?
Bei Shaq Leonard ist ja eine ganze Menge vorgefallen, ne? Wenn ich das richtig habe. Der ist ja sportlich haben wir einmal eine Verletzung jetzt gehabt, eine schwerere. Dann haben wir privat ein paar Probleme gehabt. Und das alles in Summe hat diesem Spieler wahrscheinlich mehr zu schaffen gemacht, als die Colts sich das gewünscht haben. Weshalb es da überhaupt keinen Zweck mehr hatte. Philly hat dann gesagt, wir nehmen ihn mal, weil wenn wir ihn bis zu den Playoffs in Form kriegen, dann kann er für uns ja ein Gamechanger sein. War er nicht. Ist er auf keinen Fall gewesen. Und ich glaube, bei Shaq Leonard ist so, ja, der wird wieder ganz von vorne anfangen tatsächlich, auch was sein Gehalt angeht. Also wahrscheinlich ein Spieler, der vielleicht sogar für Veteran Minimum im Sommer dann irgendwann gesigned wird. Und dann wird man einfach mal gucken, ob der sich im richtigen Team fangen kann. Ne? So. Also wenn ein Pete Carroll noch in Seattle jetzt Head Coach wäre, hätte ich gesagt, ja, da ist ein Bobby Wagner und so vielleicht nochmal wieder ein Jahr. Ne? Nimmt den nochmal so in die Fittiche, dass er einfach wieder eine Familie hat, dass er wieder ja, Fuß fasst, war bei Shaq Leonard ist auch die, ey, ich sag mal, Darius Leonard, also da ist ganz viel im Argen, was mit Football nichts zu tun hat, glaube ich. Und da, das muss man erstmal hinbiegen. Und vielleicht kriegt man es auch nicht mehr hingebogen, muss man auch fairerweise sagen.
Kommen wir zu den Edge-Rushern. Edge-Rushern, Schrägstrich, Outside-Linebackern. Ist eine spannende Gruppe. Jetzt eine große Frage an dich. Wie oft hast du vom Namen Bryce Huff vor der Free Agency wirklich gehört?
ja, tatsächlich eher weniger. Ich überlege gerade, ob ich ihn damals im Draft bewertet hatte. Aber nee, tatsächlich ein Spieler, der mir jetzt nicht so aufgefallen ist während der Saison, ne? Dir?
Aber von den Statistiken, selbstverständlich nicht. Aber ich habe jetzt auch gar keine Lust, dich anzulügen. Aber ein Spieler, der in 3 Jahren bei den Jets statistisch gesehen als Pass-Rusher einer der besten der Liga war, für die Sample-Size, die er gebracht hat, ist das dann der Moment in der Free Agency jetzt, wo so einer nochmal richtig abkassieren kann?
Sex, vermutlich, ne?
Von 444 Snaps.
Ja.
Also,
das ist eine bessere Segway. Genau, also du erlebst halt auch die Situation. Du erlebst halt auch die Situation, Spieler noch keine 26 Jahre alt, Third-Down-Spieler gewesen, sehr erfolgreich gewesen, ne? Und jetzt will man halt gucken, ob man den Spieler nicht zu einem Spieler bei jedem Down halt ausbilden kann. Bei den Jets hatte er natürlich beste Voraussetzungen. Er hatte immer Teamkollegen, auf die der Fokus lag. Wenn jetzt der Fokus auf Bryce Huff gehen soll, wird man sich wahrscheinlich keinen Gefallen tun. Er ist kein, auch wenn Double-Digit-Sacks da sind, kein Spieler, dem ich Double-Digit-Sack Geld bezahlen würde. Also wir sind hier nicht plötzlich in den Sphären von wir brauchen ja gar nicht mal Garrett und so rauspacken. Vielleicht von Henderson oder so, weißt du? Ich denke, du bist halt weiterhin, wenn du schon eine gute 1 hast, kannst du es mit ihm mal als 2 probieren. Wunder dich aber nicht, wenn er am Ende einfach wieder in diese Rolle rutscht, weil da weißt du ja, da funktioniert es, das kannst du mit ihm machen. Und dann kann er halt so eine 2 Drittel, 2, 3, so kann er halt sein. Dafür bezahlst du vielleicht ein bisschen mehr, aber es gibt ja sicherlich ein paar Teams, die sich diesen Luxus leisten können.
Was sagst du zu Daniel Hunter? Für mich wahrscheinlich der interessanteste Edge-Rusher dieses Jahr.
Ja, war ja auch heiß gehandelt im letzten Jahr, als wir, als es nochmal ging, traden die Vikings vielleicht noch, ne? Sind ja oft ins Gespräch gebracht worden. Hier musst du tief in die Tasche greifen. Auch wenn du wahrscheinlich nicht denselben Reward wie eben von Watt oder von Miles Garrett kriegst, aber du wirst wahrscheinlich schon, also der wird schon Top-Salary anstreben. Und wir wissen halt alle auch so, Pass-Rusher, die jetzt gerade 30 werden, das ist jetzt kein Problem. Ne? Also 2, 3 Jahre wirst du von ihm auf jeden Fall noch kriegen. Und ich bin gespannt, welches Team das mitnehmen wird. Also das ist tatsächlich einer der größeren Namen in der Free Agency.
Was mit Chase Young? Das ist ein großer Name. Wie würdest du Chase Young bewerten?
Ja, haben wir drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, wer ihn bei den 49ers jetzt gesehen hat, hat vor allem gesehen, dass Chase Young ein Third-Down-Rusher ist. Ne? Also dieser vollwertigen Rolle ist er nicht in einem Spiel bei den 49ers gerecht geworden. Ehrlich gesagt, hat er mir im Super Bowl noch am besten gefallen. Aber das reicht dann nicht, um ihn auf dieses Level zu heben. Er ist so ein bisschen die entgegengesetzte Richtung wie Bryce Huff. Ne? Auch hier habe ich die Situation, dass ich sage, eine 2 bis 3, aber bei ihm geht die Tendenz eher dazu, probiert hat man es jetzt mit ihm, er ist halt eine 3. Bei Huff probiert man halt mal, ihn jetzt zu einem vollwertigen Spieler, also ihn als vollwertigen Spieler zu sehen. Ne?
Was sagst du zu DJ Wonnum? Von den Vikings, über 800 Snaps, 8 Sacks, letztes Jahr auch schon abgeliefert. Erst 26 und vielleicht jemand, 3 Jahre bisher gespielt, war ein ehemaliger Viertrunden-Pick. Ist das jemand, den man vielleicht ja so ein bisschen sozusagen ohne Öffentlichkeitsbrimborium sein kann, der dir aber sehr, sehr viel Outcome liefert?
Ja, weil er aber die damals letzten
2 Jahre schon geliefert hat. So.
Ja, genau. War damals schon am College ein kleinerer Name. Man darf natürlich nicht vergessen, wir haben ja über Daniel Hunter gerade schon geredet, ne? Du hast ja im Prinzip gesagt, dass der immer einen starken Mann neben sich hatte und Zahlen sind dann auch beschönigt, ne? Da musst du aufpassen. Ja. Und dir muss klar sein, dass wenn du nicht den ganz großen Namen verpflichtest, dass du nicht anfängst, Nummer 2 Pass Rusher plötzlich wie Nummer 1 Rusher zu bezahlen und vor allem auch noch für längere Zeit, weil den Fehler machst du einmal, weil dann hast du nämlich kein Geld mehr für einen zweiten guten Mann, den Spieler wie Vonum sicherlich braucht. Dann ist das ein geiler Spieler, keine Frage.
Was mit AJ Epenesa von den Titans? Hochgedraftet, Runde 2, aber eigentlich auch nichts gezeigt.
Ist ein Spieler für die ersten Downs. Ne? Also weniger der schnelle Passrusher à la Chase Young, der halt dann einfach dauerhaft immer ums Eck rumkommt. AJ Epenesa ist halt der Spieler, der dir den Lauf wegnimmt, der seine Seite zuhält, der gut containen kann. Das ist halt sein Spiel. Und er ist weniger der Spieler, der mit irgendwelchen schnellen Aktionen zum Quarterback durchkommt, eher der mit der zweiten Welle dann kommt. Ne? Also das ist halt nicht sein Spiel, das musst du wissen. Aber wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, wie Miles Garrett zum Beispiel, dann kann so ein Spieler natürlich ganz gut sein. Also du musst ja, gut, das Spielsystem der Browns mit Jim Schwartz schreit jetzt danach, dass du 2 solche Typen wie Garrett brauchst, ne? Aber viele Teams sagen sich halt, ey, wir haben außen eine Granate, dann kommt durch die Mitte noch einer, aber auf der anderen Außenseite müssen wir nicht noch einen haben. Da ist uns eher wichtig, dass der Gegner uns darüber nicht abhauen kann. Und dafür ist er ein sehr guter Spieler und seinem Draftstock, der ja zwischenzeitlich auch mal Top 10 gewesen ist damals, dann als Second-Round-Pick auch wirklich gerecht geworden. Also so fair sollten wir sein. Leonard Floyd ist ja ein ähnlicher Spielertyp, der aber wenigstens nochmal von seiner Athletik lebt. Also Leonard Floyd hat halt so 2-3 Matchups im Jahr, die schlägt er halt und dann sehen seine Sackzahlen immer ziemlich geil aus. Im Endeffekt hat er aber über das Jahr nicht durchgehend Pass Rush gehabt, weil er halt nur da sehr gut war und ansonsten hast du halt nicht viel von ihm bekommen. Was aber vernachlässigt wird aufgrund der hohen Sackzahlen ist, Leonard Floyd ein extrem guter Spieler für die ersten beiden Downs. Also auch gegen den Lauf sehr stark im Containment, kann Defensive End und Linebacker spielen, hat beides schon gezeigt und er das mit 30, 31 mittlerweile mit viel Erfahrung in, ich glaube, mittlerweile wäre es dann sein viertes Team, wo er hingehen würde, weil halt alle immer den Typen sehen mit seinen langen Armen und denken, oh, das ist unser neuer Elite-Pass-Rusher und dann enttäuscht sind, dass er das nicht ist und dann geht er wieder woanders hin. Nee, das ist Leonard Floyd und wenn du das weißt, die Rams haben das verstanden damals, die haben ihn perfekt, die haben ihn genauso spielen lassen, wie er das braucht. Jetzt auch bei den Bills hat das zuletzt gut geklappt und dann ist Floyd ein sehr interessanter Spieler.
Ich fand immer jahrelang, als Patriots-Fan muss ich das tatsächlich einbringen und hätte gerne deine Einschätzung, ob man doch nochmal zumindest so ein Prove-It-Deal in ihn investieren sollte, in George Uche. Ich bin der festen Überzeugung, der Typ richtig eingesetzt, kann in der NFL funktionieren, aber die Patriots haben irgendwie keinen Platz für ihn gefunden.
Ja, unbedingt. Also ich hab ihn damals tatsächlich sehr hoch im Draft gehabt. Und ich finde, dass er das auch immer wieder andeutet, weil der ist echt spritzig gefährlich ist ja auch sehr athletisch. Nicht unbedingt der Spielertyp, den die Patriots brauchen, weil die eben oft unter Belichick auf den Allrounder außen gesetzt haben. Ne? Und dadurch hatte er halt eine sehr limitierte Rolle. Und wenn man dann aber guckt, wie viel Pressure der macht bei der Zahl der Snaps, dann ist er da sehr stark. Und ich finde, dass er mit der weiteren Reifung jetzt auch einfach mal eine Rolle verdient hat, wo du siehst, ähnlich wie eben Bryce Huff, ne? Nur, dass er ja vielleicht sogar noch der noch kleinere Name ist, aber dafür athletischer ist, dass er das über seinen zweiten Vertrag, seinen Vertrag rausspielen kann und im dritten Vertrag dann sogar noch mehr verdienen als im zweiten. Bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf, wo er landet.
Ich auch, tatsächlich, weil ich den Spielertyp mag, weil ich immer wieder glaube, einfach gesehen habe, so, hey, das ist doch ein guter Footballspieler. Aber falsche Position. Also einfach falsches System, falsche Position. Ich habe mich immer gefragt, okay, der woanders könnte funktionieren. So, kommen wir zu meiner Lieblingsposition und ich glaube auch zu einer sehr, sehr interessanten Free-Agency-Klasse. Wo ich aber auch da wieder auf deine Einschätzung angewiesen bin.
Wir haben über Jonathan Greenard gar nicht geredet, ne? Bei den Edge Rushern.
Ah, stimmt. Aber Jonathan Greenard, muss ich tatsächlich sagen, wird vom Namen her underrated, glaube ich, weil der hat in Houston gar nichts gehabt und hat jahrelang Statistik abgeliefert und war eigentlich immer sehr, sehr gut.
Das ist verrückt, ne? Wie jeder Defense-Spieler von den Texans einfach bis auf J.J. Watt immer so unterm Radar fliegt, ne? Also es ist ganz egal. J.J. Watt war immer der große Name seit 20 Jahren und jeder Defender, der in Houston sonst gespielt hat, war so, ja, der ist auch ganz okay. Und dann hat er woanders gespielt und hast gemerkt, so, nicht nur okay. Also den bin ich tatsächlich, deswegen habe ich ihn jetzt nochmal reingeworfen. Auch bei dem müssen wir tatsächlich gucken. Ja, der vielleicht einen Discount kriegt, weil er nicht den Namen hat. Obwohl du halt sagen musst, Junge, der Bursche, Team besser machen.
Vor allem hat er in Situationen abgeliefert, wo er mit der beste Spieler auf dem Feld war, weil Houston zu diesen, wir denken jetzt an Houston, an diese aufstrebende Franchise mit den jungen Talenten. Ja. Zwei Jahre davor waren das reine Söldner, die da ihre Einjahresverträge geholt haben. Und auch da hat Jonathan Greenard abgeliefert. Und das, finde ich, zeigt eigentlich, was für eine Qualität er hat, weil er hatte auch schon, trotzdem bereiten sich ja NFL-Teams auf dich vor und dann hatte er schon mehr oder weniger den Fokus auf sich und hat trotzdem abgeliefert.
Ja, braucht sicherlich auch das richtige Spielsystem. Also muss jetzt halt mal gucken. Ich glaube, DeMarcus Lawrence zum Beispiel ist da auch ein guter Vergleich, der halt auch in Dallas schon zweistellige Sackzahlen hatte, aber auch Jahre dabei hatte, wo er nicht so überragend gespielt hat. Wenn es von der Defense her passt und die Texans haben ja unter Lovie Smith auch diese Art von Temperatur gespielt, die man in Chicago jetzt zum Beispiel auch spielt. Deswegen, mit so einem leichten Grinsen gucke ich dahin.
Haben wir auch schon wieder, haben wir auch Chicago mal wieder erwähnt, ist auch wichtig.
Muss ich in jede Folge reinbringen, weißt du doch.
Ja. Kommen wir zu den Defense-Linern und ich würde jetzt bewusst nicht Defense-Tackle sagen, weil viele von denen können auch irgendwie zumindest in der Dreier-Technik oder in der Three-Man-Line irgendwie den End geben. Chris Jones, Christian Wilkins, Leonard Williams, DJ Reader ist eigentlich schon eine sehr, sehr krasse Klasse, oder? Also, meinst du, dass Chris Jones wirklich auf den Markt kommt? So, das ist ja die erste Frage.
Ja, es heißt ja, dass sie da was machen werden, dass er auch bereit dazu ist, ne? Mhm. Aber im Endeffekt, es geht ja jetzt los. Also, ich bin mir da nicht sicher, dass sie das noch hinbiegen werden. Und ich meine, Franchise-Tags und so weiter, das Thema ist eh durch.
Ja.
Wenn, dann kriegst du jetzt ganz, ganz kurzfristig noch eine Vertragsverlängerung rein, ne? Ja, vielleicht sagst du auch, hey, dann geh in die Free Agency, wir überbieten das, ne? Sprech einfach mit uns, sobald du weißt, was die anderen Teams dir bieten. Damit du deinen Wert halt klar hast. Die Chiefs wissen, glaube ich, ganz genau, was sie an Chris Jones haben. Und ich glaube, ich habe mehr als einmal geschrieben, am Anfang der Saison und auch zum Super Bowl nochmal, wie wichtig dieser Spieler für dieses System ist, dass diese Defense so funktioniert, wie sie funktioniert. Und die Chiefs im Endeffekt ja auch. Also wie wichtig dieser Spieler dafür war, dass die Chiefs am Ende im Super Bowl standen und den auch gewonnen haben. Ne? Ganz anders eben Mike Danner, der halt so der Spieler ist, der vielleicht von diesem Interior Pass Rush sehr profitiert hat. Das ist zumindest das, was man ihm nachsagt. Der aber in so einer klaren Front, wo du eben dem Tackle direkt gegenüberstehst, ne? Der dann einfach auch demnächst vielleicht bei dem neuen Team mal zeigen kann, was in ihm steckt.
Was sagst du zu einem anderen Mike? Mike Höcht von den LA Rams. Hat die meisten Snaps gespielt von allen Defensive Tackeln und immerhin 6 Sacks gemacht. Kennt kein Mensch, aber trotzdem neben Aaron Donald einfach ein bisschen was sozusagen abgegriffen.
Heut sagt man, glaube ich, weil wir die Rams ein paar Mal hatten und ich musste das, glaube ich, immer nachgucken, wie der sich spricht. Aber Höcht ist ja richtig gerade hier im Podcast, weil die Leute sonst bei Hoyt gar nicht wissen, wonach sie suchen müssen. Ja. Ne? Genau, der Hecht mit Ö, mit OE. Ja. Der hat natürlich, also wir haben vorher nie was von ihm gehört und ich muss auch sagen, diese Defense der Rams hatte mindestens 3 bessere Pass-Rusher.
So. Also das muss man halt aber nur, weil viele gucken sich die Stats an und sagen sich, ja, warum redet da keiner drüber?
Ja. Aber es ist auf Defensive Tackle halt mega was los, ne? Auch mit DJ Reader eben, den du gerade schon genannt hast. Ne?
Also ich finde, DJ Reader ist einer der besten Nose Tackle der Liga und ist unglaublich wichtig für die Bengals. Ich würde den auf jeden Fall halten, aber er ist halt arg verletzungsanfällig, ne?
Ja, das ist ein Problem, aber dafür musst du eben auch nicht so viel Geld bezahlen, ne?
Wie teuer wirst du Leonard Williams bezahlen? Leonard Williams, hier mal sozusagen als Statement, muss einen der besten Berater der NFL haben. Aus meiner Sicht.
Den hatte er damals schon im Draft.
Ja, wirklich. Der Typ wurde hochgedraftet. Eigentlich, der ist immer so ein bisschen, der wurde ein bisschen zu hoch gedraftet. Der wurde ein bisschen zu teuer bezahlt bei seinem ersten Vertrag. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der ist gut. Aber wurde der jetzt jemals sozusagen seinem Ranking so richtig gerecht? Also ist er so wirklich Chris Jones, Aaron Donald Level?
Nein.
Ja, aber er verdient mehr Geld.
Also es könnte sich ja bald ändern. Ich sehe gerade, er hat denselben Berater wie Hutchinson. Vielleicht fällt Leonard Williams bald in Ungnade und wird nicht mehr ganz so gehypt. Aber Wayner Sports hat auch viel zu tun, sehe ich gerade in der Free Agency, weil Kirk Cousins unter anderem auch noch da rumläuft. Also bin mal gespannt, ob die Agenten Zeit genug für Leonard Williams haben. Er rennt natürlich mehr als nur der eine rum, der sich dann um Kirk Cousins und Leonard Williams neuen Vertrag kümmern muss. Ja, aber auch das, was jetzt schon wieder an Cap gehandelt wird, also der ist ja gehaltstechnisch, wird Leonard Williams eingestuft wie Jonathan Greenard. Nur um das jetzt mal ins Verhältnis zu setzen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, wen ich von den beiden haben will für dieses Geld. Und wen ich für das Geld nicht haben will. Und das ist Leonard Williams. Wenn ich den weniger bezahle, habe ich nichts gegen den Spieler, weil er ist auch ein sehr, sehr vielseitiger Spieler. Das darf man nicht vergessen. Leonard Williams kannst du auf jede Rolle in einer 3-4 und 4-3 Defense kannst du den an die Front stellen. Der kann sogar Nose Tackle ein paar Snaps spielen. Das ist für den überhaupt kein Problem, weil er die Athletik dafür mitbringt. Und das ist ein Plus. Das ist schwer in Zahlen zu beschreiben. Ne? Da sind Defensive Coordinator vielleicht anders dahinterher und sagen dir, hey, nee, das ist ein Wert, den könnt ihr, ja, Media-Leute hier gerade vielleicht nicht so besetzen. Ne? Aber ich sag euch, das ist mir das Wert, dass ich dem Spieler, der im Vergleich zum Beispiel zu Jonathan Greenard, der dann eindeutig Defensive End ist, der da mir einfach einen Vorteil bringt, weil ich den überall bringen kann, bei jedem Snap, situativ, der Gegner nicht genau weiß, was wir an der Front vorhaben.
Was sagst du zu Christian Wilkins?
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant, ne? Also, ich verstehe, ist ja im Dolphins-Lager, wird auch viel diskutiert, ne? Hätte man seinen Vertrag nicht verlängern müssen, hätte man das nicht letztes Jahr schon machen müssen, ne? Im Endeffekt, ey, Damakong Su hat damals auch so überragend gespielt, ne? Und hat am Ende richtig, richtig dickes Geld verdient. Ob das dann immer so aufgeht, ob sich das dann lohnt, so viel Geld für eine Position, die halt eher dann doch der Runstopper Plus ist, ne? Weil Wilkins ist für mich jetzt nicht der nächste Akeem Hicks oder so, ne? Der dir im richtigen System zweistellige Sackzahlen bringt, sondern der Spieler ist, der halt in der 4-3 eben ein sehr, sehr starker Runstopper ist, der auch immer mal wieder ins Backfield kommt. Und dafür ist das eine Menge Holz. Wie gesagt, bei Sue war das damals auch ein großes Thema. Großer Name, großer Spieler, sehr auffällig, viel gesehen. Auch Wilkins sieht man oft im Spiel. Aber am Ende 20 Millionen plus und das hätten die Dolphins halt auch ausgeben müssen für Wilkins. das ist eine Menge Holz. Also für einen Spieler, der dann Interior an der D-Line spielt und eben nicht Chris Jones oder Donald ist.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Ich habe ja ein Herz für diejenigen, die gedraftet wurden und jetzt schon Free Agent sind. Wen dieser drei Spieler würdest du am ehesten holen und warum? Javon Kinlaw, Marlon Davidson oder Ross Blacklock? Ich fand damals beim Draft eigentlich alles spannend für, auf ihre Art und Weise. Das sind unterschiedliche Spielertypen, aber alles junge Defensive Tackle. Und wir wissen, Defensive Tackle funktionieren auch mit 30, 32 noch. Und diese Jungs sind alle 26.
Ja, also der Unterschied zwischen Javon Kinlaw und den anderen Spielern ist, bei Javon Kinlaw gab es damals schon aufgrund von Gesundheit und so weiter Bedenken pre-Draft. Und im Endeffekt haben die sich bestätigt. Also Kinlaw streiche ich von der Liste.
Weil Verletzung, kein Geld in verletzte Spieler. Gut. Ross Blacklock, Marlon Davidson.
Genau. Marlon Davidson hat in meinen Augen gezeigt, wo seine Limitierungen sind. Ross Blacklock ist für mich der Spieler, wo ich Bock drauf habe. Wo ich sage, da möchte ich noch sehen, wo die Reise für den Spieler hingeht, weil der nicht nur von seiner Athletik gelebt hat, aber technisch einfach auch noch reifen musste. Also ein Spieler, der einfach auch die Zeit brauchte dafür. Und da, ja, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Okay. Hast du ansonsten für die Defense im Allgemeinen einen Pick, wo du sagst, also ich habe noch 3 Millionen und die würde ich dann in den investieren. Einfach so als Geheimtipp. Ja.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen nennen, ne? Der als Geheimtipp. Ich glaube, über wen wir gar nicht gesprochen haben, weil wir ja schon bei den Inside-Linebackern waren. Ich meine, wir alle kennen das Linebacker-Core der Jacksonville Jaguars, das auch echt Tiefe hat, ne? So.
Ja.
Und ein Linebacker, der in diesem Linebacker-Core 17 Spiele gestartet hat, Frankie Louvu, den würde ich mir doch mal genauer angucken.
Weil
der ja was können muss, dass er da so viel Spielzeit kriegt. 6'3", 235 Pfund, wie gesagt, 17 Spiele, 17 Starts in einer Defense, die ordentlich war, also die jetzt nicht eine absolute Schwachstelle gewesen ist, und Frankie Louvu einfach, ich glaube, wird der irgendwo bei 3-4 Millionen gehandelt. Also ja, das ist so... Das ist
ein richtiger Schnapper. So.
Ich sag mal, letztes Jahr haben die Bears, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber letztes Jahr haben die, und das ist ja auch viel kritisiert worden, die haben Tremaine Edmonds und TJ Edwards gedraftet. Der Spieler, der mir besser gefallen hat bei der Free Agency, ist ja klar gewesen, Tremaine Edmonds. Wenn du aber dann die Saison gesehen hast und gesehen hast, was TJ Edwards, der vorher bei Philadelphia halt auch einfach immer nur gespielt hat,
ja.
Hinter einer bärenstarken Defense. Genau. Deswegen, also Frankie Louvu könnte so einer sein. No Name, haben wir noch nicht viel gesehen während der Saison, hat aber immer gespielt. Jaguars-Fans werden den mit Sicherheit in- und auswendig kennen, weil der, ne, aber ich bin ehrlich, so viele Jaguars-Spiele schaue ich nicht im Jahr. Und das könnte ein Spieler sein, der am Ende als ein Linebacker hervorgeht, der bisher unter seinen Möglichkeiten spielen musste und jetzt ja weiterhin eine vollwertige Rolle in irgendeinem Team hat. Weil im Endeffekt willst du in der Free Agents, du kriegst in der Regel nicht die Stars, auch wenn alles sich um Wilkins und Jones und so reißt. Du willst deinen Kader stacken für den Draft. Du willst keine Baustellen mehr haben. Und ich glaube, wenn du Frankie Louvu holst und einen Spieler, der einfach letztes Jahr komplett durchgespielt hat für Jacksonville, dann gehst du in den Draft und weißt, okay, ich kann jetzt nochmal einen Pick auf einen athletischen Linebacker setzen. Aber eine Baustelle habe ich dann nicht mehr. Die Position ist besetzt. Safe für die Saison.
Und das mit dem, wenn ihr eure Teams hinterher bewertet nächste Woche, geht vielleicht mit dem Mindset ran. Haben wir offene Spots nach der Free Agency und haben wir, wie groß sind welche Needs zum Draft hin? Weil es ist immer schwierig, wenn du eine Position draften musst in einer Lotterie. Und ich glaube, das sind ganz gute Abschlussworte. Deswegen vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch diese Folgen gefallen, sagt sie allen möglichen Menschen weiter. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
Ja, lass doch mal ein bisschen Liebe da für Torben, ne?
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.